Vielleicht ist es ganz einfach, mit Hilfe des Motivkriteriums für Innerabstand, dann ist es immer möglich, einen Endabschnittsbereich zu finden. Was, wenn ich in diesem Endabschnitt einen Bereich auswähle und dort alle Reihen wieder addiere, der Betrag dieser Summe kleiner ist das Epsilon. Ja, das heißt also, für alle Epsilon größer als 0 lässt sich ein N finden, sodass für alle N größer M größer N immer gilt, dass der Endabschnitt A1 das Betrag von AN plus 1 und so weiter plus AN kleiner ist als Epsilon. Das heißt Konvergenz einer Reihe. Das heißt also, das müssen wir zeigen, dass das geht. Also wir können also, Sie geben sich in Epsilon vor, dann gehen Sie nur weit genug hinten, nach hinten in Summe, und wenn Sie dann weit genug hinten sind, dann können Sie ab da ein ganzes Intervall betrachten, also so ein Abschnitt dieser Summe, der muss dann immer kleiner sein als die Schranke, die Sie sich vorgegeben haben. Das muss immer möglich sein. Das heißt Konvergenz, oder das heißt Cauchy. Das ist das Cauchy-Kriterium für Konvergenz. Also diese Aussage hier ist zu zeigen, unter der Voraussetzung, dass die Reihe absolut konvergent ist. Absolute Konvergenz heißt aber, dass die Summe der Beträge konvergent ist. Das heißt, dass die Summe der Beträge genau dieses Kriterium erfüllt. Ja, das heißt also, wenn ich hier überall den Betrag schreibe, dann kann ich die ganz äußeren Betragsstriche natürlich weglassen, weil die Summe sowieso positiv ist. Das haben wir, denn die Reihe ist absolut konvergent. Das heißt, geben wir uns ein Epsilon größer als 0 vor, dann ist es möglich, sofern wir nur weit genug nach hinten gehen in der Summe, dass dann ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Index groß n, jeder Teilabschnitt dieser Art, der weiter hinten liegt als dieses große n, kleiner ist als Epsilon. Das gilt. Nur, wenn Sie jetzt die Summe an plus 1 plus und so weiter plus an betrachten und den Betrag davon, dann können Sie diesen Betrag mit Hilfe der Dreizunggleichung abschätzen. Sie können sagen, das ist kleiner gleich die Summe der Beträge. Und diese Summe der Beträge ist dann laut Voraussetzung aber kleiner als Epsilon. Und damit haben Sie gezeigt, dass das Cauchy-Kriterium auch für die Reihe ohne die absoluten Beträge erfüllt ist. Das heißt, eine absolut konvergente Reihe ist auch notwendigerweise konvergent. Eine nicht absolut konvergente Reihe, die konvergent ist, nennt man bedingt konvergent. Es tritt nämlich hier ein interessantes Phänomen auf. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, dass bei unendlichen Summen Probleme auftreten können, nämlich dass die üblichen gewohnten Rechenregeln nicht gelten müssen. Bei einer unendlichen Summe, habe ich Ihnen gestern auch vorgeführt, gilt das Assoziativgesetz nicht. Auch das Kommutativgesetz gilt nicht, denn wenn Sie eine Reihe haben, die bedingt konvergent ist, aber nicht absolut konvergent, dann können Sie Folgendes anstellen. Geben Sie sich irgendeine Zahl vor, irgendeine Zahl 10, dann ist es möglich, die Summationsreihenfolge so zu verändern, dass die neu gebildete Reihe gegen diese Wunschzahl c konvergiert. Sie können also den Wert der Summe abändern, wie Sie wollen, indem Sie die Reihenfolge der Summanden verändern, wenn Sie eine bedingt konvergente Reihe haben. Das heißt, für bedingt konvergente Reihen ist eine Summe von unendlich vielen Summanden nicht kommutativ. Durch die Reihenfolge der Summation kann ich jeden beliebigen Grenzwert erreichen. wenn Sie eine absolut konvergente Reihe vorliegen haben, dann passieren solche Sachen nicht. Bei absoluter Konvergenz ist garantiert, dass egal in welcher Reihenfolge Sie die Reihe aufsummieren, der Grenzwert immer ein und dasselbe. Also da gelten sozusagen die normalen Rechenregeln auch für unendlich viele Summanden, während das bei bedingter Konvergenz nicht der Fall ist. Ja, man kann sich leicht überlegen, dass das möglich ist, denn wenn Sie sich diese Reihe hier anschauen, dann sehen Sie, nehmen Sie nur die Summanden 1, 1 Drittel, 1 Fünftel, 1 Siebtel und so weiter. Beziehungsweise 1 Halb, 1 Viertel und so weiter. Die sind alle negativ, die anderen, minus 1 Sechstel, minus 1 Achtel und so weiter. Und Sie sehen, die Summanden, die hier stehen, das ist genau die halbe harmonische Reihe. 1, 1 Halb, 1 Drittel, 1 Viertel, das ist genau halb so groß. Das heißt, wenn Sie diese Summanden hier alle aufsummieren, dann haben Sie eine Reihe, die gegen minus unendlich konvergiert. Die Summanden, die hier stehen, 1 ist größer als 1 Halb. 1 Drittel ist größer als 1 Viertel. 1 Fünftel ist größer als 1 Viertel, als 1 Sechstel. Das heißt, auch diese Reihe, wenn Sie diese Summanden hier aufsummieren, erhalten Sie eine Reihe, die gegen Plus und Minus konvergiert. Mit anderen Worten, Sie können folgendes Spiel spielen. Summieren Sie hier so viele Summanden auf, also wie gesagt, wir nehmen eine Wunschzahl C auf R. Summieren Sie in der ersten Reihe so viele Summanden auf, dass Sie den Wert C überschreiten. Dann legen Sie von da einen Summanden, in der Regel eine oder zwei, so dass Sie wieder gerade unterhalb von C sind. Dann nehmen Sie da wieder so viele Summanden wie nötig, dass Sie wieder über C drüber kommen. Sie sehen natürlich, die Summanden werden immer kleiner. Das heißt also, der Abstand, den Sie hier zu C haben, das wird immer weniger. Auch hier werden die Summanden betragsmäßig immer kleiner. Also das heißt, Sie können sich konvergieren, dann insgesamt gegen C. Und auf der, was habe ich gemacht? Ich habe nur die Summationsreihenfolge geändert. Also das ist nicht kommutativ. Addieren mit unendlich vielen Summanden kann von der Reihenfolge der Summanden abhängen. Und nicht bei absoluter Konvergenz. So, wie kann man jetzt die Konvergenz von Reihen, also wir hatten schon das Leibniz-Kriterium als eine Möglichkeit festzustellen, absolute Konvergenz garantiert Ihnen auch Konvergenz, hat man nicht immer. Was kann man noch machen? Man kann Reihen vergleichen. Wenn Sie zwei Reihen haben, Summe AN und Summe BN. Und Sie haben darüber hinaus die Beziehung, dass der Betrag von AN immer kleiner gleich BN ist. Und die Summe BN ist konvergent. Also das heißt, die Reihenglieder von BN sind größer als die Beträge der Reihenglieder der anderen Reihe. Dann folgt auch ganz einfach aus dem Cauchy-Kriterium, dass die kleinere Reihe unter Anführungszeichen auch konvergent ist. Sie können also durch Abschätzung nach oben mit einer konvergenten Reihe garantieren, dass die kleinere Reihe, also die, wo die Summanden kleiner sind, auch konvergent sind. Wieder mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums. Diese Summe der Beträge kann man abschätzen durch die entsprechende Summe der zweiten Reihe, der größeren Reihe. Die ist konvergent, das heißt, wir haben hier ein kleineres Epsilon. Das können wir erreichen, wenn wir nur weit genug hinten sind in der Reihe. Und damit ist diese Summe der Beträge auch kleiner als Epsilon. Und damit ist also diese Reihe nicht nur konvergent, sondern sogar absolut konvergent. Damit erst recht konvergent. Dieses Kriterium nennt man das Majorantenkriterium, Majorante, Major, Herr Größer im Latein. Majorantenkriterium, die drei Summe BN heißt dann auch Majorante von Summe AN. Also das heißt, wenn Sie eine Reihe haben und Sie wollen wissen, ist diese Reihe konvergent, wenn Sie eine konvergente Majorante finden können, dann haben Sie den Konvergenzbeweis erbracht. Umgekehrt natürlich auch, wenn Sie mit einer divergenten Reihe von unten abschätzen, wenn Sie also eine divergente Minorante finden können, ja, also wenn Sie sagen, die Summe AN und Summe BN sind gegeben, AN ist kleiner gleich BN und alles ist positiv oder nicht negativ, 0 kleiner gleich AN kleiner BN, Summe AN ist divergent, ja, oder bestimmt divergent, dann folgt, die Summe der BN ist ebenfalls divergent. Also wenn Sie eine divergente Minorante haben, dann ist Ihre Reihe divergent. Beispiele. 1 durch n Quadrat ist eine monoton fallende Nullfolge. Daher ist die zugehörige alternierende Reihe nach Leibniz konvergent. Also die Summe minus 1 hoch n durch n Quadrat ist konvergent. Frage, ist sie auch absolut konvergent? Also wenn wir dieses Vorzeichen minus 1 hoch n einfach weglassen, auf n größer gleich 1 hier, ist dann diese Reihe immer noch konvergent. Sie wissen, dass das passieren kann, dass wir die Konvergenz verlieren. Bei der harmonischen Reihe passiert genau das, aber 1 durch n Quadrat ist kleiner gleich 1 durch n mal n minus 1. Das wäre sogar echt kleiner. Wenn Sie einen der beiden Faktoren verkleinern, dann wird das Ganze größer. Und die Summe n größer gleich 2, 1 durch n mal n minus 1 ist aber 1. Das haben wir gestern gesehen, das war die Teleskopsumme, die ich Ihnen vorgeführt habe. Das heißt, das ist eine konvergente Majorante der oberen Reihe. Das ist also eine konvergente Majorante von Summe 1 durch n Quadrat. N größer gleich 1. Wohlgemerkt, dass ich hier bei 2 starte und hier bei 1 starte, das ist nicht tragisch. Denn endlich viele Reihenglieder als zusätzliche Summanden, die verändern höchstens den Grenzwert, aber sie können nicht Konvergenz in Divergenz verwandeln, wenn ich endlich viele Summanden dazu gebe. Da kann also nichts passieren. Also das hier ist eine konvergente Majorante von dieser Reihe und daher muss diese Reihe nach dem Majorantenkriterium konvergent sein. Die hat also einen Grenzwert, es ist nicht ganz so einfach, diesen Grenzwert auszurechnen. Es ist allerdings nicht unmöglich, also man kennt ihn, die Summe 1 durch n Quadrat, n gleich 1 bis unendlich, ist pi Quadrat 6. Also es konvergiert gegen einen Wert, das zu bestimmen ist allerdings nicht ganz einfach. Nicht mit den Mitteln, die wir bisher zur Verfügung haben. Klarerweise, wenn Sie jetzt statt dem Quadrat hier eine noch größere Potenz nehmen, dann werden die Summanden noch kleiner. Und das ist bereits eine konvergente Reihe, das heißt, wenn ich Ihre Summanden noch kleiner mache, dann wird das erst recht konvergent sein. Das heißt, wir können sagen, dass die Summe n größer gleich 1, 1 durch n hoch Alpha, ist sicher konvergent für Alpha größer gleich 2. Wenn Sie das um den Exponenten größer machen, dann wird es sicher konvergent bleiben, wenn die Summanden kleiner werden. Umgekehrt können wir sagen, wenn Alpha gleich 1 ist, dann steht hier die harmonische Reihe. Die ist divergent. Das heißt, wenn Alpha kleiner ist als 1, dann stehen hier lauter Summanden, die größer sind als die entsprechenden Summanden der harmonischen Reihe. Das heißt, für solche Reihen ist die Reihe dann eine divergente, die harmonische Reihe eine divergente Minorante. Das heißt, wir können sagen, dass es divergent für Alpha kleiner gleich 1. Die Frage ist, was passiert zwischen 1 und 2? Ja, wir können es mit den jetzigen Mitteln noch nicht zeigen, aber man kann beweisen, wenn Alpha größer als 1 ist, dann ist diese Reihe konvergent, andernfalls ist sie divergent. Also die Frage nach der Konvergenz oder Divergenz solcher Reihen, 1 durch n hoch Alpha, das nennt man die sogenannten hypergeometrischen Reihen, kann man genau, hyperharmonischen Reihen, Entschuldigung, kann man also genau feststellen, wann die konvergieren und wann nicht, nämlich genau dann, wenn der betreffende Exponent größer als 1 ist, sind sie konvergent, andernfalls sind sie divergent. Also Majoranten- und Minorantenkriterium sind deswegen besonders wichtig, weil man immer versucht, Vergleichsreihen zu finden, die eben Majoranten, konvergente Majoranten oder divergente Minoranten sind. Vergleichsreihen sind also oft die hyperharmonischen Reihen, also das hier, die müssen oft als Vergleichsreihen herhalten, um Konvergenz- oder Divergenzbeweise zu führen. Ebenso die geometrischen Reihen kann man also häufig als Majorante oder Minorante heranziehen. Andere Kriterien, die nicht mit Hilfe von Vergleich arbeiten, sind zum Beispiel das Wurzelkriterium. Das Wurzelkriterium schaut ganz anders aus. Das analysiert das Wachstum oder das Verhalten der Summanden. Und zwar folgende Art und Weise. Wir sagen, die Summe von an, das ist also unsere Reihe, die wir betrachten. Und jetzt, wir schauen uns folgende zwei Fälle an. Erster Fall, es existiert ein Q, sodass die n-te Wurzel aus Betrag von an kleiner gleich Q und dieses Q selbst kleiner als 1 ist. Und zwar für fast alle n. Das schaut jetzt ein bisschen komisch aus, wenn man das zum ersten Mal sieht. Da denkt man sich, naja, kleiner gleich Q, kleiner 1, das ist doch kleiner 1. Wozu brauche ich dieses Q? Na, was heißt das? Das heißt ein bisschen was anderes. Nehmen Sie sich hier eine Zahl gerade, hier ist 0, hier ist 1 und hier ist Ihr Q. Das ist Ihr Q. Das ist kleiner als 1. Was heißt das? Es gibt einen, quasi einen Abstand von 1, der zu respektieren ist, der kann sehr klein sein, aber es gibt ihn, ein positiver Abstand. Also da gibt es ein kleines Intervall vor der 1. Sodass diese Folge hier, n-te Wurzel aus Betrag von an, bis auf endlich viele böse Folgenglieder, diesen Abstand respektiert. Es gibt sowas. Wenn ich das zu klein nehme, das Q, oder das Intervall zu groß, dann schaffe ich es vielleicht nicht, aber wenn das klein genug ist, hier dieses Intervall, dann kann ich garantieren, dass endlich oft habe ich da ein Folgenglied drinnen, aber nach endlich vielen Ausnahmen ist er Ruhe, dann bleibt es frei. Das ist also quasi ein Sicherheitsabstand von der 1, der eingehalten wird. Fast immer. Das ist was anderes, als wenn ich hier geschrieben hätte, kleiner als 1. Da erlaube ich auch, dass diese Folge gegen 1 konvergiert. Dann sind in jedem solchen Intervall, dass er dann eine Epsilon-Umgebung von 1 ist, unendlich viele Folgenglieder drinnen. Das ist verboten. Also diese Folge darf insbesondere nicht gegen 1 konvergieren. Sie darf auch keine gegen 1 konvergente Teilfolge besitzen. Also das ist hier eine stärkere Voraussetzung, wenn wir dieses Q hier verlangen. Und wenn wir das haben, dann folgt, dass die Summe der AN absolut konvergent ist. Umgekehrt, oder nicht ganz umgekehrt, Sie werden ja sehen, das ist nicht wirklich die Umkehrung, sondern wenn die n-te Wurzel aus Betrag von AN größer gleich 1 ist für unendlich viele, dann ist die Summe der AN divergent. Beweis ist der Vergleich mit der geometrischen Reihe. Wenn Sie das haben, dann heißt es, dass der Betrag von AN kleiner gleich Q hoch N ist und das Q ist kleiner als 1. Bis auf endlich viele Ausnahmen, die stören die Konvergenz aber nicht. Die geometrische Reihe Summe Q hoch N ist aber konvergent, ja sogar absolut konvergent. Damit ist die Reihe hier absolut konvergent. Umgekehrt folgt aus dem hier, dass der Betrag von AN größer gleich 1 ist für unendlich viele n. Damit können aber die AN keine Nullfolge bilden und daher muss die Reihe divergieren. Also dieses Kriterium ist leicht zu sehen, dass das stimmt. Interessant ist hier auch, dass das hier nicht alles abdeckt. Denn was passiert zum Beispiel, wenn diese Folge hier, die Folge der n-ten Wurzel der Beträge von a1, gegen 1 konvergiert und zwar von unten. Das heißt, es ist immer kleiner als 1, das trifft also nicht zu. Sie respektiert aber keine solche kranke Q. Das heißt, auch diese Aussage trifft nicht zu. Es kann also passieren, dass weder die erste Aussage noch die zweite Aussage erfüllt ist. Wie steht es da mit der Konvergenz oder der Divergenz? Na, das Wurzelkriterium sagt Ihnen, wissen wir nicht. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Also das Wurzelkriterium ist zwar leistungsfähig für Konvergenzuntersuchungen, deckt aber nicht alle Fälle ab. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Reihen, wo das Wurzelkriterium versagt und Ihnen nicht sagt, ob hier eine konvergente oder divergente Reihe vorliegt. Beispiel: die harmonische Reihe hat die Eigenschaft, dass die n-te Wurzel aus 1 durch n gegen 1 konvergiert, und zwar von unten, das ist immer kleiner als 1. Das heißt, hier trifft weder das noch das zu. Das Wurzelkriterium kann Ihnen also nicht sagen, ob die harmonische Reihe konvergent ist oder divergent. Auch wenn es bei dieser einfachen Reihe schon versagt, heißt es nicht, dass es ein schlechtes Kriterium ist. Denn bei vielen anderen Reihen, wo man anders kaum eine Chance hat, kann man mit Hilfe des Wurzelkriteriums leicht feststellen, ob Konvergenz oder Divergenz vorliegt. Eine alternative Formulierung des Wurzelkriteriums ist die sogenannte Limesform. Sie können auch sagen, 1 ist äquivalent dazu, dass der Limes Superior vom n-ter Wurzel aus Betrag von AN kleiner ist als 1 und 2 ist äquivalent zu Limes Superior, dass die n-te Wurzel aus AN größer ist als 1. Limes Superior, dass ich mir jetzt da nichts Falsches sage, im Moment ist oft größer gleich 1. Nein, das stimmt nicht, was da steht. Das geht nur in eine Richtung, das untere. Also das ist ein bisschen stärker von der Voraussetzung her. Aber aus diesen Tatsachen folgt also auch, daraus folgt Konvergenz, daraus folgt Divergenz. Und Sie sehen natürlich, der Fall Limes Superior ist gleich 1, ist hier ausgeschlossen oder ist hier nicht abgedeckt, in dem Fall ist das nicht. Liebe zu Bernhard, Erinnerung, das ist der größte Haltpunktpunkt der Folge. Ja, das ist also der größte, die größte reelle Zahl mit der Eigenschaft, dass diese Folge hier, die Folge der enden Wurzeln von Betrachtung 1, eine Teilfolge besitzt, die gegen diesen Wert hier konvergiert. Der größte Haltpunkt dieser Folge, das ist der Limes Superior, und wenn der größte Haltpunkt kleiner ist als 1, dann ist die Reihe konvergent. Wenn der größte Haltpunkt größer ist als 1, dann ist die Reihe divergent. Wenn der größte Haltpunkt der Folge gleich 1 ist, dann kann beides passieren. Die Reihe kann konvergent oder divergent sein. Das Wurzelkriterium enthält sich hier der Aussage. Ein ähnlich geartetes Kriterium, und das einfacher ist in der Handhabung. Denn diese Folge, die kann ja recht kompliziert sein. Ente Wurzel von an, wenn das an jetzt auch noch irgendwie komplizierter aufgebaut ist, dann fragt man sich, ja, kann ich denn das so leicht feststellen, ob das geht oder das geht? Im Allgemeinen wird es nicht so leicht sein, manchmal geht es, manchmal nicht. Ein einfacheres Kriterium ist das sogenannte Quotientenkriterium. Einfacher, aber nicht so leistungsfähig. Also in der Regel können Sie Reihen, wo Sie mit dem Quotientenkriterium Erfolg haben, auch mit dem Wurzelkriterium behandeln, umgekehrt nicht. Es gibt Reihen, wo das Quotientenkriterium versagt, das Wurzelkriterium Ihnen aber eine Aussage über die Konvergenz liefert. Aber es ist leichter in der Handhabung mit dem Quotientenkriterium, nämlich wenn an plus 1 durch an der Quotient zweier aufeinanderfolgender Summanden beschränkt ist durch eine Konstante q, die kleiner als 1 ist, und zwar für fast alle n, dann folgt, dass die Summe der an absolut konvergent ist. Umgekehrt, wenn an plus 1 durch an größer gleich 1 ist, hier brauche ich aber jetzt auch fast alle, dann ist die Reihe divergent. Es gibt auch eine Limesform, wenn der Limes Superior, der größte Häufungswert der Folge, Betrag von an plus 1 durch an kleiner als 1 ist, dann folgt Konvergenz. Und wenn der Limes Inferior dieses Quotienten größer ist als 1, der Limes Inferior, also der kleinste Häufungspunkt dieser Folge, wenn der größer ist als 1, dann folgt Divergenz. Also dieses Kriterium ist leichter zu handhaben als das Wurzelkriterium, weil man den Quotienten zwei aufeinanderfolgender Reihen Glieder leicht binden kann und der dann in der Regel eine einfachere Gestalt hat, als wenn ich da noch eine ende Wurzel dabei habe. Ja, ein Beispiel, wie das konkret angewendet wird. Betrachten Sie die Reihe Summe 2 hoch n, x hoch n. Und ich frage mich, für welche x ist diese Reihe konvergent, für welche x ist das divergent? X ist eine reelle Zahl. Ja, Quotientenkriterium, versuchen wir es damit. Das Quotientenkriterium sagt Ihnen, der Quotient von zwei aufeinanderfolgender Reihenglieder, also der Quotient von 2 hoch n plus 1 durch mal x hoch n plus 1 dividiert durch 2 hoch n mal x hoch n, den soll man sich anschauen. Da kürzt sich alles Mögliche weg. Da bleibt nicht viel über außer 2x. Das ist eine konstante Folge. Das ist ja eine festgelegte reelle Zahl. Das ist eine konstante Folge, die ist also konvergent. Und die konvergiert gegen den Betrag von 2x. Das heißt, Sie können sagen, wenn der Betrag von 2x kleiner ist als 1, dann muss die Reihe konvergent sein, wenn der Betrag von 2x größer ist als 1, dann muss die Reihe divergent sein. Oder für x formuliert, wenn das x kleiner ist als 1,5 bzw. größer ist als 1,5, dann haben wir Konvergenz bzw. Divergenz. Wenn der Betrag von x genau 1,5 ist, dann sagt das Quotientenkriterium, ich weiß es nicht. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Aber Sie sehen natürlich, was ist, wenn der Betrag von x genau 1,5 ist, dann gilt, dass hier immer 1 oder minus 1 steht. Also mit dem Wurzelkriterium kriegen wir dann sofort nth Wurzel aus Betrag von a n, das ist 2x. Das ist größer gleich 1 und zwar für unendlich viele n, nämlich für alle n in dem Fall. Und das Wurzelkriterium sagt Ihnen dann, dass in dem Fall die Reihe divergent. So, nach so vielen Konvergenzuntersuchungen schauen wir uns an, wie man mit Reihen rechnen kann. Ich kann nicht mit Reihen rechnen, man kann Reihen miteinander multiplizieren. Und da überlegt man sich, wie multipliziere ich zwei Reihen miteinander? Summe an mal Summe bn. Und ich möchte das Ganze so tun, dass ich irgendwelche Rechenregeln für Grenzwerte auch erhalten kann. Und es stellt sich heraus, am besten ist es, das Cauchy-Produkt hier zu verwenden, nämlich das ist einfach definitionsgemäß die Reihe Summe über alle n größer gleich 0, Summe über k gleich 0 bis n, ak, bn minus k. Und die so gebildete Reihe, also mit diesen neuen Summanden, nennt man das Cauchy-Produkt der beiden Reihen, Summe a n und Summe b n. Sie sehen, das ist dem Ausmultiplizieren in gewisser Weise angelehnt. Wenn Sie nämlich diese zwei Reihen einfach miteinander multiplizieren, das sind Summen, Distributivgesetz, dann bekommen Sie Terme der Form a0b0, a0b1, a0b2 und weiter. a1, b0, a1, b1, a1, b2 und so weiter. a2, b0, a2, b1 und so weiter. Und das geht also unendlich viele Zeilen dieser Art, kann ich anschreiben. Und jetzt fassen wir einfach zusammen Terme, wo die Summe der beiden Indizes konstant ist. Also die Summe der Indizes hier, 0 und 0, ist gleich 0, das ist der einzige Term, ist dieser hier. Die Summe der Indizes ist gleich 1, das sind diese zwei Terme hier. Summe der Indizes gleich 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0, das sind genau diese drei Terme hier. Und so weiter. Das heißt, Sie fassen so diagonalweise alle Terme zusammen, summieren diese endlich vielen Terme auf und das ist Ihr neuer Summand. Die so definierte Reihe ist an das Ausmultiplizieren von Polynomen angelehnt. Ja, wenn Sie da zum Beispiel noch einen x hoch n, einen Term x hoch n hineinschummeln, hier auch einen Term x hoch n hineinschummeln, dann sind das genau jene Terme, die zum Koeffizienten x hoch n beitragen, wenn Sie das Ganze ausmultiplizieren. Also so definiert man das Cauchy-Produkt von Reihen und das Cauchy-Produkt hat ein paar angenehme Eigenschaften, was das Rechnen mit Grenzwerten betrifft. Nämlich, Sie haben zwei konvergente Reihen. Summe a n ist gleich a, Summe b n gleich b und diese beiden Reihen seien absolut konvergent. Zwei absolut konvergente Reihen, dann folgt, dass das Cauchy-Produkt Summe über n, Summe k gleich 0 bis n, a k b die N minus K, das also das Geschichtswort dieser beiden Reihen, ist A mal B und es ist ebenfalls absolut konvergent. Das heißt, das Produkt zweier konvergenter Reihen ist konvergiert gegen das Produkt der Grenzwerte. Das, was man haben will, damit man vernünftig mit Grenzwerten rechnen kann, das gilt, wenn man das Cauchy-Produkt als Produkt von zwei Reihen definiert. So, ich habe Ihnen bereits gesagt, man kann dieses x hoch n hineinschulen. Es muss nicht unbedingt ein x hoch n sein. Wir können das x auch ein bisschen verschieben, sagen wir um einen Wert x0 und Reihen dieser Form betrachten. Das sind besonders wichtige Reihen, wie wir später sehen werden, wenn wir die Differentialrechnung behandeln werden. Das sind sogenannte Potenzreihen, weil sie eben potent sind von einem und demselben Term, in dem Fall x minus x0, aufsummieren, gewichtet aufsummieren mit irgendwelchen Koeffizienten. Und das ist eine wichtige Klasse von Reihen zum Studium von Funktionen. Auch hier ergibt sich also dann in natürlicher Weise das Cauchy-Produkt, indem Sie hier jetzt einfach Potenzreihen betrachten, x minus x0 hoch n hineinschreiben, hier ein x minus x0 hoch n hineinschreiben, dann bekommen Sie auch hier an der richtigen Stelle die n-te Potenz x minus x0 hoch n einfach ausmultiplizieren und das Cauchy-Produkt übersetzt sich ganz direkt in ein in naheliegendes Produkt von Potenzreihen, wenn man einfach dann nach den Potenzen wieder ordnet und sich anschaut, wie viel habe ich denn von jeder Potenz, nämlich genau so viel. Was kann man über die Konvergenz von Potenzreihen aussagen? Naja, die Summe x minus x0 hoch n, das ist eine geometrische Reihe. Also wenn alle Koeffizienten gleich 1 sind, dann ist das eine geometrische Reihe und da ist man schon, die konvergiert für Betrag von x minus x0 kleiner als 1 und divergent für Betrag von x minus x0 größer als 1. Das kann man also schon aufgrund der Überlegungen für Potenzreihen darstellen. Gleichzeitig ist es auch eine Funktion, also das hier ist nichts anderes als 1 durch 1 minus x0, steckt also eine Funktion da, aber nur im Konvergenzbereich. Natürlich, wenn die Reihe divergiert, ist das nicht diese Funktion, auch wenn diese Funktion auch für x minus x0 größer als 1 eine Funktion ist. Aber die Reihe selbst aber nicht mehr eine Darstellung dieser Funktion. Also im Konvergenzbereich, also in diesem Bereich, wo wir diese Ungleichung haben, ist diese Reihe die Darstellung einer Funktion. Analog die sogenannte binomische Reihe, wenn Sie die Summe Alpha über n, x hoch n betrachten, definiert als Summe. Auch für nicht ganzzahlige Alpha kann man den Binomialkoeffizienten definieren. Einfach als Alpha mal Alpha minus 1 und so weiter mal Alpha minus n plus 1 dividiert durch n Fakultät mal x hoch n. Das ist die sogenannte binomische Reihe und man kann beweisen, dass diese binomische Reihe die Funktion 1 plus x hoch Alpha darstellt. Und zwar auch in ihrem Konvergenzbereich, das ist halt, das wäre noch wichtig dazu zu sagen, diese Reihe konvergiert für Betrag von x kleiner als 1 und sie divergiert für Betrag von x größer als 1. Also im Konvergenzgebiet, wenn der Betrag von x kleiner ist als 1, dann handelt es sich hier um eine konvergente Reihe, die eine Funktion darstellt, nämlich genau 1 plus x hoch Alpha. Für alle Alpha, für Alpha, die positive ganze Zahlen sind, ist diese Reihe B bestimmte Reihe eigentlich nur aus endlichen Summanden und konvergiert dann für alle x, weil dann ist diese Reihe eigentlich keine Reihe mehr, sondern ein Polynom. Ja, und zu guter Letzt, um die Betrachtungen über Reihen einen Abschluss zuzuführen, folgende Beobachtung: Bei der Summe x minus x0 haben wir festgestellt, wann konvergiert das? Das konvergiert, wenn der Betrag von x minus x0 kleiner als 1 ist. Das gilt auch für komplexe Zahlen. Also Sie können auch x0 und x komplex wählen. Wenn der Betrag von x minus x0 kleiner als 1 ist, dann ist diese Reihe konvergent. Wie schaut das aus? Wenn die x0 hier ist, wie schauen die Punkte aus, wo der Betrag von x minus x0 kleiner ist als 1? Ja, das x darf also von x0 nicht weiter weg sein als 1. Das heißt, Sie haben hier einen Kreis mit Radius 1 rund um dieses x0, also x0 ist der Mittelpunkt dieses Kreises, und innerhalb dieses Kreises liegen die Punkte, wo die Reihe konvergent ist. Außerhalb dieses Kreises liegen die Punkte, wo die Reihe divergent ist. Auf der Kreislinie direkt wissen wir nicht. Also bei der geometrischen Reihe wissen wir schon, da wissen wir, dass das divergent ist. Im Allgemeinen weiß man das allerdings nicht. Auch hier bei der binomischen Reihe haben wir gesagt, Betrag von x kleiner als 1, das ist nichts anderes als die Punkte, die im Einheitskreis liegen. Im Inneren des Einheitskreises. Dort ist die binomische Reihe konvergent. Und dieses Phänomen ist ganz allgemein ein Phänomen von Potenzreihen. Wenn Sie eine Potenzreihe der Form haben, also Summe an mal x minus x0 hoch n, dann kann man immer sagen, dass wenn der Betrag von x minus x0 kleiner ist als ein gewisser Abstand r, das heißt also, wenn hier x0 ist und hier ist der Radius r, dann haben Sie da einen Kreis mit diesem Radius, innerhalb haben wir Konvergenz, außerhalb haben wir Divergenz. Und dieser Kreis wird daher der Konvergenzradius der Reihe genannt. Also da haben wir Konvergenz. Bei größer als r haben wir Divergenz. Bei gleich r kann alles Mögliche passieren. Das hängt von der konkreten Reihe ab, was auf der Kreislinie direkt passiert, wo sie konvergiert und wo nicht, kann man allgemein nicht beantworten. Das ist etwas von der abhängig, aber innerhalb des Konvergenzkreises haben wir Konvergenz, außerhalb haben wir Divergenz. Und diesen Radius, den kann man sich auch ausrechnen, der ist nämlich nichts anderes als 1 dividiert durch der Limes superior, der größte Häufungspunkt von Enter Wurzel aus betragen an n. Das ist also der Radius dieses Kreises. Gut, und mit diesen abschließenden Betrachtungen zum Thema Potenzreihen, auf die wir im nächsten Semester wieder zurückkommen werden, schließen wir das Kapitel der Reihen ab und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.